Ja, das könnte gut aussehen, ne? In Venezuela so ein gemeinsames Bestreben für alle Egalität und so, ne? Wir tragen den Staat mit und tragen die Revolution in den bolivarischen Raum und ganz Südamerika wird, ja was eigentlich? Am Dienstag, da gab es eine eigentümliche Szene in Caracas und zwar saß dort auf der einen Seite eine Riege von ja mehr oder weniger Staatsbediensteten, die im Auftrage von Maduro etwas einrichten sollten, was sie nur mit internationaler Hilfe können, nämlich eine digitale Währung, den Petro. Der soll das Land ökonomisch sozusagen retten, aus dem Schlamm helfen zu bringen. Und dazu haben eben diese einheimischen Staatsbediensteten sich internationale Hilfe geholt. Und zwar von Leuten, die sich auskennen mit digitalen Währungen. Das wiederum sind allerdings Geldberater und Währungshändler gewesen, wie zum Beispiel Nick Spanos vom Informationsdienst Bitcoin Center New York City. Das heißt, da saß auf der anderen Seite der Erzfeind, der kapitalistische, und zwar der radikalkapitalistische. Denn Leute wie eben dieser Nick Spanos, die sind ja nicht zuletzt deshalb so fasziniert von digitalen Währungen, weil sie eben von staatlich gemachtem Geld nicht viel halten und auch überhaupt von staatlicher Stütze. Das Ganze solle doch möglichst nach ganz normalem Kapitalfluss vorgehen dürfen und also gehört zum extrem rechten neoliberalen Flügel in der Finanzwelt und die saßen sich jetzt gegenüber und redeten darüber, was denn in Venezuela so geht mit Kryptowährung, mit einem Petro. Ich freue mich, dass ich jetzt mit jemandem reden kann, der sich seit geraumer Zeit, obwohl sehr überzeugt von einer eigentlich Mehrheitsbevölkerung, die bitteschön die Macht haben solle in Venezuela, also dem Gedanken, der dieser bolivarischen Revolution auch zugrunde liegt, den sehr wohl mitträgt, aber sehr kritisch auf die praktische Umsetzung schaut und auch kritisch auf den Präsidenten Maduro und auch seinen Vorgänger Hugo Chavez. Die Rede ist von José Contreras, den ich jetzt am Telefon begrüße. Hallo José. Hola,
hallo.
José.
Hola, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sag mal, was hältst du denn prinzipiell was ist denn da dran von diesem Heilsversprechen Petro? Was denkst du, was kann so eine Kryptowährung da denn überhaupt lösen? Das sind ja andere Wirtschaftsprobleme eigentlich.
Ja, ich habe nicht viele verstehen, von wie diese Kryptowährung funktionieren, aber es gibt einen großen Unterschied im Vergleich zum Beispiel mit Bitcoin und alle diese traditionelle Kryptowährung, weil der Petro ist vom Staat veröffentlicht oder kontrolliert. Und das ist etwas, das alle bemerken und zeichnen, dass der Petro wird dann von Regierung kontrolliert, von einem Staat und auch, dass das hat gegen Erdöl geschützt sozusagen oder das ist der Wert ist erklärt gegen diese Erdöl, das ist der Ayacucho-Feld in der Orinoco, Schweröl-Band. Und sie haben gesagt, dass dort haben sie 5.000 Millionen Barrel Erdöl, also Schwererdöl, um den Petro unterstützen, also der Wert vom Petro unterstützen. Und das ist etwas, das ist nicht mit dem anderen Kryptowährung so, weil also zum Beispiel Bitcoin ist jetzt der größte im Wert gegen Dollar zum Beispiel. Und in dem Fall von Petro, das ist vermutlich am Anfang der Wert von einem Erdöl-Barrel haben, wie Referenz. Und ja, natürlich, das ist eine Maßnahme, dass die Regierung nimmt, um Ressourcen zu suchen, zu bekommen vor den Sanktionen von den USA und auch vom Europäischen Parlament. Die machen nicht möglich für die Regierung noch mehr Geld vom traditionellen, also Banking oder Kredit bekommen. Und natürlich gibt es Schulden, die die Regierung muss bezahlen. Es gibt eine große Schuld, das muss in April bezahlt werden. Und deswegen auch, also diese große Situation. Was wollten wir bemerken auch, ist, dass jetzt gibt es Wahlkampf. Es werden vermutlich Wahlen im April, also Präsidentwahl. Und das ist auch ein Grund, um Geld zu suchen, weil dann brauchen sie, also die Partei, dieses Geld, um für die Wahlkampf finanzieren und auch für diese Schulden bezahlen. Und müssen wir sagen, dass das finde ich nicht gut in der auch, weil die sind diese Sanktionen von den USA und dann hören wir zum Beispiel aus der liberalen Perspektive, dass der Petro wird nicht funktionieren, dass es kein Kryptowährung ist oder so. Und natürlich sagen sie alle gegen den Petro und wünschen sie keinen Erfolg für den Petro. Aber das ist ein Widerspruch auch aus der liberalen Perspektive, weil sie sprechen immer vom freien Markt und Freiheit in Wirtschaft und all das. Aber trotzdem sind zum Beispiel diese Sanktionen von Trump, Regierung, von den USA oder auch von Europäischer Union. Und dann können wir fragen, aber wo ist diese Freiheit dann, na?
Ja, aber
in den Markt?
Es gibt ja auch eine andere Seltsamkeit darin, also dass eben genau dieser von Maduro behauptete Wert, also ein Petro ist so viel wie ein Fass Öl sozusagen, ein Barrel, und damit etwa 60 Dollar wert. Und das würde also, das wurde ja auch überall weltweit abgedruckt, 735 Millionen Dollar einbringen, ja, also diese Einführung des Petro oder eingebracht haben. Schon am Dienstag ist ja sozusagen der Petro als offizielle Kryptowährung in Venezuela ausgegeben worden. Gleichzeitig ist es ja aber eine Regierungsbehauptung sozusagen, ja. Also Maduro behauptet, das wäre so viel wert. Das kann man ja eigentlich erst im Handel mit dem Petro verifizieren, ob das so wäre oder ob das nicht ganz anders aussieht, dass sozusagen die potenziellen Kunden, man war ja wohl in China und in Katar und auch in verschiedenen europäischen Staaten sozusagen und hat den Petro beworben, Russland auch, aber es ist ja noch kein Handel sozusagen damit losgegangen und es gibt ja auch keinen, das ist ja quasi eine private Initiative, ja. Wenn da jetzt Investoren sich für den Petro interessieren sollten, dann passiert das auf einem privaten Level sozusagen. Die kaufen eben und dann erst wird der Wert bestimmt. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, wie das eigentlich funktionieren kann, wenn doch der Widerspruch liegt doch darin, dass die Regierung Maduro den Petro einführt und kontrolliert und reguliert und auch mit einer Staatswirtschaft sozusagen versucht zu untersetzen und auf der anderen Seite ja eigentlich eine Kryptowährung genau das Gegenteil ist, nämlich eine durch die Nachfrage bestimmten Preis sozusagen einen Wert generiert. Das ist ja jetzt sozusagen über Maduro ausgehebelt. Das sollen ja auch ab April die Menschen sogar eventuell Gehälter in der Kryptowährung Petro bekommen, damit bezahlen können, Finanzamt bezahlen können, alles Mögliche, Krankenversicherung und so weiter. Das heißt, wie so eine Art neues System oder neue Kleider für ein altes System, ja, also für etwas, was ja eigentlich marode ist. Was ist denn so marode an der Wirtschaft in Venezuela aus deiner Sicht? Also warum kriselt es da so, wenn es doch Öl gibt?
Nach dieser Behörde, das kontrolliert den Petro, das wird der Petro kontrollieren, nach dem Plan, das Sie erklärt haben, ist dieser Wert von $60, also ein Barrel, in der ersten Phase bestimmt, sozusagen. Und danach, in der zweiten oder in der nächsten Phase, wird es vermutlich frei werden, also nach dem Marktdynamik. Es ist natürlich die andere Frage, wichtige Frage ist, dass Sie haben gesagt, dass wenn jemand möchte diese Petro in eine traditionelle Währung umtauschen, dann wird das in Bolivares. Also man kann nicht den Petro danach in Dollar oder Euro umtauschen, sondern wenn jemand braucht, also physikalische Währung, würden den Bolivares bekommen. Und natürlich, das ist eine Strategie, die versucht, Bolivar noch verwerten oder bewerten, Wert geben.
Aufzuwerten, ja.
Weil der Bolivar ist jetzt, also es ist keine starke Währung und deswegen ist diese große Krise in Venezuela, dass die Leute, die bekommen Lohn, sind die haben der größte Effekt erfahren, wegen natürlich der Bolivar ist reichen nicht für die Lebensmittel, also die basische Sachen kaufen oder bekommen. Und was wir sagen ist, dass es wäre gut, wenn die Sanktionen oder die Maßnahmen von der internationalen Gemeinschaft mehr in Richtung vom Helfen den Menschen, also die armen Menschen, die Leute, die ertragen oder leiden alle diese Krise, der Chaos wegen Mangel von Medikamenten und Lebensmitteln. Aber die Sanktionen soweit sind mehr gegen Persönlichkeiten, also gegen Maduro, gegen die Beamte von der Regierung. Und das ist auch, was hat die internationale Operationen von Finanzierung blockiert, weil eigentlich haben in den USA zum Beispiel gesagt, und das ist gegen den Petro, dass wenn jemand von den USA Operationen mit dem Petro machen würde, könnte diese Person Probleme mit der USA-Regierung auch erhalten. Und ja, das ist denn, sie schließen alle die Möglichkeiten, sie versuchen alle Möglichkeiten für Venezuela schließen und am Ende ist die Menschen, die ertragen oder leiden die Auswirkungen von all diesem Chaos, diese politische Kriege sozusagen, ja. Das gibt es gegen Venezuela. Und wenn ich sage gegen Venezuela, ich meine nicht nur die Regierung, sondern auch die Menschen, weil die können etwas gegen die Regierung machen, aber am Ende das die Auswirkungen sind von Menschen ertragen. Und haben wir nicht in diese, zumindest nach den föderalen Kriege erleben in Venezuela. Mhm. Deswegen sehen wir viele Menschen, geflüchtete Menschen schon nach Kolumbien, nach Brasilien und alle Südamerika. Und das ist eigentlich, was wir denken. Und wir finden, dass der Wahlkampf, also die politische Rhetorik oder die Rede von der Regierung ist nicht verbunden mit diesen Situationen von Menschen.
Ja, das ist auch das vielleicht Verwunderlichste insgesamt. Also die Situation ähnelt ja fast ein bisschen der ökonomischen Blockadepolitik einerseits, die es 1973 in Chile gab, andererseits auch so ein bisschen diese aufgelöste politische Ebene innerhalb der Partei von Maduro. Ist denn überhaupt eine linke Opposition möglich oder riecht das nach einem neoliberalen Wahlergebnis?
Ja, das ist andere Problem, das wir haben, ist die Opposition. Weil jetzt haben wir in Venezuela schon eine linke Opposition, erst nach dem Chavez-Ära sozusagen. Weil natürlich während der Chavez-Zeit war immer, also die Linke war alle mit dem Regierung zusammen. Mhm. Aber jetzt, das ist Maduro, denn hat sich entwickelt so wie eine linke Opposition auch, aber es ist klein soweit. Und die Kommunistische Partei hat letzte Woche erklärt, also sie hatten diese Konferenz gemacht, diese Gipfel gemacht, und haben sie sich entschieden, um auch Maduro unterstützen nochmal für die nächste Wahl. Und die Restopposition, also wenn wir sprechen recht in Venezuela, müssen jetzt wir auch selbst die Maduro-Regierung in eine Sinne nehmen, weil er hat viele Maßnahmen in Richtung Sozialismus stornieren sozusagen oder rückwärts die Richtung geändert. Und die andere Teil von Recht, also die Opposition, Rechtsopposition, finden diese historische Recht neoliberal von der unterentwickelten Land. Das ist wichtig auch sagen, dass es nicht gleich liberal in Europa zu sein, als liberal in Südamerika zu sein, vor den USA oder mit den USA als Nachbarn. Und dann ist das Verhältnis von diesen Politiker mehr als Diener von den USA oder für den USA, die USA. Und deswegen haben wir keine Politiker, die eigentlich die Interesse von Menschen schützen, sondern dass sie schützen ihre eigene Interesse und die Interesse von anderen Ländern, also die USA oder die großen Korporationen, der Erdöl, große Firmen. Und wie gesagt, jetzt ist der internationale Druck stärker, weil haben wir als Staatssekretär von den USA, Herr Tillerson, Rex Tillerson, der ist Generaldirektor von ExxonMobil. Und ExxonMobil hat Operationen, hat begonnen in Wasser, also in der offenen Meerküste von Venezuela mit Guyana. Mhm. Und mit dem illegalen Erlaubnis von Guyana. Und natürlich werden sie alles, was sie brauchen, tun, um diese Erdöl und Gas in diese venezolanische Wasser fordern, ohne Erlaubnis vom oder Genehmigung von unserer Regierung. Und ja, das so ist dieses Spiel, schreckliches Spiel, und das ist alles mit Erdöl verbunden. Müssen wir nochmal erinnern, dass Venezuela hat die größte Reserve vom Erdöl auf der Welt. Mehr als Saudi-Arabien, mehr als Kanada, mehr als Iran. Und wir sind zu in der Nähe von den USA. Und natürlich würden sie lieber Erdöl aus Venezuela nehmen und nicht vom Iran oder so diese fernen Weg.
Ja. Also das heißt aber ja eigentlich im Umkehrschluss auch, dass das theoretisch zumindest ein auch wirklich stabiles Wirtschaftssystem innerhalb vom bolivarischen Wirtschaftsraum generieren könnte, so wie es ja eigentlich gedacht war. Das heißt sozusagen für Bolivien, für Brasilien, für Kuba, möglicherweise auch Nicaragua und so weiter und natürlich Venezuela. dass das quasi ein autonomer Wirtschaftsraum wird, der von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Was verhindert das denn zum Teufel? Also wo ist das Problem?
Das Problem am Ende, ich denke, ist, dass zumindest in Venezuela, es ist nicht die Interesse vom, also ich denke, der größte Fehler von der Regierung in Venezuela, soweit in dieser Zeit, ist der Kontrolle von der Währendtausch, also Dollars, Euro und Bolivares. Und natürlich deswegen kommen der Preisekontroll. Die Preisekontroll und die Warentauschenkontroll sind immer in der Geschichte von Venezuela, also seit der 70er Jahre, 80er Jahre, auch vor Chavez implementiert wurden. Und die haben, also das war ein total Fehler. Also war schon da dieser Fehler, also das nicht funktioniert. Und ich natürlich jetzt auch nochmal, also wiederholen, wir wiederholen diese nicht richtig Maßnahmen in der Wirtschaft mit diesem Kontrolle. Und am Ende, das gilt meistens, um Korruption zu fordern, in der Zugang zu der Erdöl-Dollars und danach ist diese Kontrolle. Und also wenn wir fragen der Regierung, warum halten sie diese Kontrolle in der Warentauschen, denn sie hatten keine wissenschaftliche oder keine wirtschaftliche Erklärung, sondern sie sagen nur politische Gründe. Mhm. Sie sagen einfach, wenn wir freien diese Tauschen, dann werden wir die Regierung verlieren. Aber das ist kein Grund, eine Regierung eine wirtschaftliche Maßnahme zu erhalten. Ja. Der Grund muss das sein oder der gute Bedingungen für die Menschen, und das gibt es nicht. Also jetzt gibt es nicht.
Das heißt, das müsste eigentlich sozusagen eine, also als politisches System dann eben doch die Räte-Logik gestärkt werden. Das heißt, die autonome Verwaltung von einzelnen Regionen, Städten und auch natürlich den Produktionsmitteln, so wie das ja stellenweise in Venezuela auch passiert ist, die dann wiederum eine alternative Regierung stellen könnten. Ansonsten wird es wohl eben eine Abwahl einer korrupten, pseudolinken Regierung geben im April. Obwohl, vielleicht ist der Petro so erfolgreich, dass es die gesamte venezuelanische Bevölkerung hinter sich vereint.
Wir hoffen, dass das mit dem Petro diese Erfolg gibt, weil, also was wir wollen, was wir wünschen, ist, dass die Menschen nochmal die Möglichkeit, eine gute, würdige Bedingungen zum Leben haben können. Mhm. Und das Problem mit dem Produktionsmittel und die Entwicklung in Venezuela ist, dass die, können wir sagen, Bourgeoisie in Venezuela, wir haben keine vergleichbare Bourgeoisie in der Sinne von Industrie und große Produktionsmittel, weil diese Bourgeoisie getan hat immer, ist, dass sie bekommen die Dollars von der Erdöl, sie importieren die Waren schon hergestellt von den USA, von China, von Europa, und sie haben diese Geschäfte, was sie machen, ist verkaufen. Also wir können nicht sprechen über eine entwickelte, also industrielle Gesellschaft oder mit einer richtig produzente Bourgeoisie, weil was unsere Bourgeoisie tun, ist einfach, wie gesagt, die Dollars von der Regierung bekommen, Waren importieren und verkaufen. Das ist keine Wirtschaft. Das ist einfach eine Selbstgeschäft oder so. Also sie machen nichts. Was sie machen, ist importieren und verkaufen. Wenn sie hätten diese richtige Industrie, in der sie Investitionen machen und mit ihrem eigenen Geld Investitionen machen und natürlich Waren in Venezuela herstellen und so weiter, dann könnten wir sprechen über eine Entwicklung oder eine richtige kapitalistische Dynamik. Aber das haben wir nicht. Und das ist fast immer so in diesen ganzen Ländern, von der unterentwickelten Ländern oder dritte Welt. Das, was wir machen, ist einfach der Ressourcen verkaufen und die Waren schon hergestellt kaufen. Das ist die Rolle von diesen Ländern, diese kleine Regierung und so weiter. Und das ist unsere Herausforderung in Venezuela und Amerika, in unserer Amerika, also Südamerika, also diese Situation ändern. Und das kann natürlich nicht nur die Regierung machen. Also die Menschen müssen, die Völker müssen sich organisieren und ja, für sich eine bessere Zukunft kriegen.
Sagt José Contreras, ich danke dir sehr für deine Zeit. Große Worte zum Abschluss natürlich. Waren ja auch große Hoffnungen immer verbunden mit genau dieser Entwicklung, aber eben offenbar auch genauso viel Enttäuschung. Bleibt also spannend in Venezuela. Ich danke dir und Wir haben natürlich nochmal diese. Gracias super a la Providencia. Mach's gut.
Mi patria querida y la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.